Wir wollen heute Fortsetzung machen im Epheserbrief. Und es gibt ja im Epheserbrief immer so verschiedene Abschnitte. Manche sind eingängig und leicht zu lesen. Und da weiß man auch gleich, worum es geht. Und bei manchen hat man den Eindruck, da muss man noch mal ran. Irgendwie, das muss man vielleicht zweimal lesen. Und einen solchen Text, glaube ich, heute haben wir vor uns. Und ich lese uns mal den Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch, schreibt der Apostel Paulus, und ich nehme uns jetzt mal mit so ins Griechische, ihr müsst es jetzt nicht können. Paulus macht hinter dem auch euch eigentlich einen Doppelpunkt und schiebt dann vier Verse als Zwischenbemerkung ein, bevor er dann den Gedanken von auch euch eigentlich wirklich zielführend weiter formuliert. Und weil das so schwierig ist, hat man Folgendes gemacht. Man hat den Leitgedanken nach vorne gezogen. Also heißt es jetzt mit dem Leitgedanken nach vorne gezogen, auch euch hat Gott mit Christus zum Leben erweckt. Damit ist erstmal die gute Botschaft raus. Auch euch hat Gott mit Christus zum Leben erweckt. Da geht einem das Herz auf. Das ist etwas Gutes und etwas Schönes. Auch euch hat Gott mit Christus zum Leben erweckt. Der eine oder andere mag vielleicht denken, ja gut, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Und doch lohnt es sich nochmal reinzuschauen, was denn der Hintergrund ist, den Paulus sozusagen in seinem Herzen bewegt, in seinen Gedanken hat, warum er das so bewusst absetzt. Auch euch hat Gott mit Christus zum Leben erweckt. Und das, was er an Gedanken einschiebt, ist zunächst mal die Formulierung, die ihr tot wart durch eure Fehltritte und Sünden. Paulus beschreibt in den folgenden Versen zwei Seiten. Er beschreibt die Seite des alltäglichen Lebens des Menschen, der Gott nicht kennt. Und er beschreibt dann die andere Wirklichkeit, die entsteht, wenn Menschen in die Gegenwart und zu Gott kommen und ihm vertrauen und glauben, was Gott über den Menschen jetzt sagt. Wir lesen einmal die Seite sozusagen auch euch, und er beschreibt, wen er vor Augen hat, euch in Ephesus, die ihr tot wart durch eure Fehltritte und Sünden, in denen ihr einst nach der Weise dieses Weltlaufs wandeltet oder lebtet, nach der Art des Herrschers im Luftreich des Geistes, der jetzt noch in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen lebten auch wir alle ehemals in den Begierden unseres Fleisches. Wir vollbrachten die Gelüste des Fleisches und der Sinne und waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Paulus markiert an dieser Stelle zunächst einmal ganz allgemein: Leben ohne Gott weltweit bedeutet, wir sind orientiert an unseren eigenen Interessen, an unserer eigenen Zielsetzung, an eigenen Begierden, an eigenen Gedanken und Regelsystemen, in denen wir versuchen, stark zu sein, uns Vorteil zu verschaffen, Leben zu gestalten. Und Leben ohne Gott, so sagt er, bedeutet in der Endsumme, bedeutet unterm Strich, dass wer ohne Gott lebt und in seinem Leben seine eigenen Orientierungen folgt, ist vor Gott in seinen Augen heute schon tot, auch wenn er noch vor sich hin west. Und dann setzt er den Gegenakzent. Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr also gerettet. Und er hat uns in Christus Jesus, miterweckt und mitversetzt in die Himmel um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch sein Erbarmen gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Da ist man froh, wenn man da angekommen ist und erstmal Luft holen kann. Und dann muss man nochmal von vorne anfangen, wenn man den Eindruck hat, Moment mal, Paulus, was hast du da jetzt eigentlich alles gesagt? Das machen wir gleich. Wir lesen nochmal die letzten zwei Verse und dann stürzen wir uns noch einmal in den Text. Denn durch Gnade, er fasst jetzt zusammen, denn durch Gnade seid ihr gerettet. Weswegen? Aufgrund des Glaubens. Und das nicht aus euch selbst, nein, Gottes Geschenk ist es. Und nicht aus Werken, damit sich keiner rühmen kann. Sind wir doch sein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir darin wandeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Text so hört, ob ihr damit sehr vertraut seid. Der eine oder andere beginnt vielleicht beim Lesen des Textes mitzusummen. Warum? Weil es ein wunderbares Lied gibt, das diesen Text aufnimmt. Und ich habe gedacht, wir üben uns einfach mal darin ein, vielleicht dieses Lied mit in den Alltag zu nehmen und auch sozusagen den Text mit in den Alltag zu nehmen. Wir wollen zunächst einmal das Lied 345, 3, 4, 5 aufschlagen. Da heißt es nämlich in unserem Liederbuch ein wunderbares Lied. Und alle, die Noten lesen können, ich kann das nicht, sind gebeten, alle Stimmen zu singen. Ich finde das Lied so schön, wenn es so mit rauf und runter Männer unterlegen, mit schwerem Ton sozusagen die eine Zeile und die Frauen singen vielleicht ein wenig mehr oder wir mit ihnen zusammen die höheren Zeilen. Lasst es uns einfach nochmal einüben und einstimmen. Und wenn es gelingt, singen wir es nochmal. Aber zunächst mal 345, Gott, der da reich ist an Erbarmen. Ist das nicht herrlich? Ich finde das Lied wunderbar. Wir singen es nachher nochmal. Ich sage dir dann Bescheid. Danke, Andreas. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit. Was Paulus hier in unserem Brief macht, ist, er stimmt die Epheser ein, den Unterschied vor Augen zu bekommen und zu bedenken und sich klarzumachen, was eigentlich durch Jesus Christus für sie passiert ist. Ich habe die Predigt überschrieben mit dieser kleinen Formulierung, echt neu. Und habe so daran gedacht in der Vorbereitung, so bin daran erinnert worden, ein Bekannter von mir fuhr mit seinem Auto vor und man hatte den Eindruck, das konnte man auch sehen, es war geputzt, war alles sauber und so. Und man hatte erstmal so gefragt, neu? Und hätte ja auch einfach nur ein anderes Auto geputzt sein können oder geliehen, ne? Und er strahlte dann und echt neu, richtig neu. Nicht gebraucht, nicht ein anderes, sondern echt neu. Und mir ist so wichtig geworden, das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat, ist echt neu. Wir haben manchmal damit, wenn wir auf der seelsorgerlichen Seite unseres Alltagslebens draufschauen, wir haben manchmal das Problem, so wie es auch in dem Gebet aufklang, da sind immer so durchgängige Problemfelder, da gibt es Dauerfragen, da gibt es Dauerprobleme und man hat manchmal den Eindruck, was ist denn wirklich neu? Ist das nicht alles irgendwie doch nur, naja, geht es nicht so einfach nur weiter? Ist das wirklich, was ist denn neu? Man kann das so ein bisschen pointiert, kabarettistisch auf den Punkt bringen und sagen, ich bin noch mit demselben Mann verheiratet, mit derselben Frau verheiratet, ich wohne noch in demselben Haus, ich habe noch denselben Job, ich habe noch dasselbe Einkommen, also was ist neu? Was ist wirklich neu? Und Paulus sagt, schaut, das was neu ist, ist, dass durch Jesus Christus eine Wirklichkeit aufgeschlossen wurde für uns, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, die wir so alleine aus uns, durch keine Möglichkeit dieser Welt, durch keine Anstrengung aus uns heraus selbst, niemand von uns wäre in der Lage gewesen, diesen Raum zu betreten, in diese Wirklichkeit einzugehen, in diese Beziehung mit Gott zu kommen. Das ist für uns völlig unmöglich. Es sei denn, Es sei denn, wir hören auf das, was Gott sagt, was Jesus uns anbietet und wir entdecken, da eröffnet sich für uns ein völlig neuer Raum. Und Paulus wirbt in diesem ganzen Brief dafür, dass die Epheser diese Grundwirklichkeit verstehen. Und dann üben und einüben, wie es geschieht und gelingt, dass das Neue, was so weit weg, so irgendwie zwischen Himmel und Erde zu sein scheint, wie das Neue wirklich in unserem Leben Gestalt gewinnen kann. Wie es in unserem Leben uns beginnen kann, fortwährend so zu verändern, dass wir je länger, je mehr merken, da ist in meinem Leben in der Tat etwas neu geworden. Zuallererst sagt Paulus in den ersten zwei Worten auch euch. Und er schließt sich damit ein. Das, wovon er redet, ist nicht eine Tatsache und nicht eine Wirklichkeit, die nur für die Epheser gilt und er als Jude und Lehrer ist davon rausgenommen. Nein, es geht darum, dass er sagt, uns und euch, wir alle miteinander haben in einer Wirklichkeit gelebt, die war bestimmt von Wertmaßstäben ohne Gott. Und mehr noch. Paulus macht deutlich, dass er sagt, es geht in der Wirklichkeit, wie er sie beschreibt, nicht darum, einen verloren gegangenen humanistischen guten Kern des Menschen zu reaktivieren, zu wiederbeleben und sozusagen ein bisschen dann aufzupäppeln und dann haben wir sozusagen den eigentlich guten Menschen, so diesen Rest Adam, der irgendwo in uns schlummerte, dann aus dem Paradies rübergerettet in diese Welt. Nein, diese Gedanken bestreitet Paulus, egal welche Sprache er spricht. Er macht deutlich, es gibt eigentlich nur entweder ein Leben ohne Gott, und dann beschreibt er es, beherrscht und bestimmt von Herrscher im Luftreich des Geistes, der jetzt noch in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Ich will gerne konzidieren, gerne zugestehen, dass Paulus sicherlich auch die Sprache seiner Zeit spricht, auch Wertvorstellungen, Gedankenvorstellungen von seiner Zeit in ihm lebendig sind und er deshalb so redet. Und doch ist es wichtig zu verstehen, dass das, was er beschreibt, eine grundsätzliche Geschiedenheit bedeutet. Die Menschen ohne Gott sind grundsätzlich geschieden von der Möglichkeit, bei Gott, mit Gott im Himmel einmal zu sein. Paulus macht deutlich, es gibt zwei Weltbereiche. Den Bereich sozusagen der Finsternis, den Herrschaftsbereich des Teufels. Und wenn ich diese Worte gebrauche, merkt ihr in euch selber vielleicht das Unbehagen, weil diese Worte haben wir normalerweise im Alltagsleben gar nicht mehr so in unserem Mund. Ich saß jetzt vor kurzem mit einigen Leuten, alles aus unserer Sicht Menschen, die mit kirchlichem Leben und geistlichen Zusammenhängen wenig bis nichts zu tun haben, zusammen bei einem Bier, bei einem Abendbrottisch, bei einer Fortbildung. Und wir kamen darauf, dass jemand sagte, ja, ich habe jetzt vor kurzem gehört, da wurde jemand davon gesprochen aus Afrika, er wäre vom Teufel besessen. Alle lachten, wie man daran noch glauben kann. Und ich habe dann mal die Gelegenheit genommen und habe gesagt, wie Sie sich das denn vorstellen. Gibt es nur das Gute? Wie ist die Welt, in der Sie leben, gedanklich aufgebaut? Welche Mächtigkeiten, welche Bereiche in dieser Welt gibt es? Ja, also den Teufel gäbe es nicht mehr. Ich sage, das würde ich mal so nicht unbedingt behaupten. Ja, wieso? Ich sage, allein in der deutschen Sprache gibt es einen Begriff, wo es heißt, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Wer reitet mich denn da? Oder wenn wir erleben und in Zeitungen lesen von grausamen Verbrechen, da gerieten die Menschen in einen Blutrausch. Der Rausch an sich ist eine sachliche Beschreibung. Wo kommt die Energie her, die mich entmachtet und mich bestimmt und mich zwingt? Ich sage, wir haben oft sachliche Begriffe genommen, die wir dann vermenschlichen, wo sozusagen Zustände mit einem Mal Dinge können, die wir normalerweise nur Personen zuordnen. Da entsteht die Welt aus sich selbst. Und ich frage mich, wo kommt denn die Energie her? Und während wir so sprachen, wurden die Leute immer nachdenklicher. Das fand ich also schon mal erstmal richtig gut, dass sie merkten, ihre Selbstsicherheit, es gibt keinen Teufel in dieser Welt, wird mächtig erschüttert. Ich sage, wie ist es denn zu erklären, dass Leute alle davon reden, sie wollen Frieden, alle wollen international miteinander versöhnt auskommen, alle wollen tolerant sein. Wieso kriegen wir es nicht umgesetzt? Was ist es, das es verhindert? Konnte mir keiner beantworten. Paulus hat im Hintergrund an dieser Stelle diese Sicht, es gibt eine Macht und er denkt sie personifiziert. Es gibt einen Herrscher, es gibt einen Fürst der Finsternis, der Heerscharen und Mächtigkeiten hat. Das ist die Weise, in der er es beschreibt. Und dieser Fürst hat Macht und Interesse und Einfluss, uns in unserem Leben zu bestimmen. Er will uns abhalten von Gott. Er gibt uns gerne alles Mögliche Materielle. Er gibt uns viele Dinge, die sogar an sich, in sich gesehen, wenn wir sagen, gar nicht mal schlecht sind. Er gibt uns vielleicht Reichtum, er gibt uns umfassend Gesundheit, er erhält uns, wenn wir so wollen, gute soziale Lebensumstände, er gibt uns Macht, er gibt uns Einfluss, alles, um uns in irgendeiner Weise am letzten davon abzuhalten, uns zu interessieren für Gott. Der Fürst dieser Welt, so Paulus, sorgt dafür, dass er nach der Weise dieser Welt lebt. Ja, wie leben wir denn in dieser Welt? Oh, gar nicht schlecht, würde ich mal sagen. Wir hier in Deutschland leben gar nicht schlecht. Wir leben, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, sehr ich-zentriert. Wir sind ja in Urlaub gefahren und waren dann in Frankreich unterwegs und da gab es dann so, gibt es immer mal so alle paar hundert Kilometer so eine, wie soll ich sagen, so quer über die Autobahn, mit einem Mal geht es nicht weiter, man muss durch so kleine Pforten fahren und dann die Gebühr für die Mautgebühr für die Autobahn bezahlen. Es ist ein Erlebnis ohnegleichen, Deutsche mit so einer Barriere umgehen zu sehen. Zum Brüllen. Alle werden plötzlich Schumi. Man kommt aus drei Spuren und hat dann 20 solche Einfahrten vor sich. Man könnte vorher geguckt haben, wo gehöre ich hin? Das spart nachher das Umparken aus der Reihe in die nächste Reihe. Und dann fuhr man wie ein Weltmeister auf die möglichst kürzeste Schlange zu und hofft dann durchzukommen. An einer solcher Stelle war es dann so, der Erste hat die Reihe nicht getroffen und stand nun mit seinem Auto genau zwischen zwei Einfahrten vor dem Betonsockel. Was machen Deutsche? Das ist die kürzeste Reihe. Wupp, 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 wupp. Nach gut einer Stunde kamen wir auf die Idee, mal nachzugucken, warum geht es eigentlich nicht weiter. Jedenfalls bei uns nicht. Und dann haben wir Folgendes entdeckt, dass ganz, ganz intensiv, man fährt Stoßstange an Stoßstange. Das ist die sicherste Methode, das Einfädeln zu verhindern. Und darauf haben alle Deutschen geachtet. Jedenfalls die, die in der richtigen Schublade steckten. Die fuhren Stoßstange an Stoßstange und ließen ums Verrecken keinen anderen rein. Da dachte ich, ihr braucht alle Erlösung. Eigentlich, ja, das Interessante ist, die Franzosen haben Platz gemacht. Die Ausländer haben einen reingelassen. Die Deutschen fahren Stoßstange an Stoßstange. Wir sind durch und durch egoistisch geprägt. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne uns vier. Das ist die Haltung, in der wir leben. Das ist der Wunsch. Ich, 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 ich. Das ist die Weise dieser Welt. Wir können das auch harmlos formulieren und sagen, warum muss ich immer zurückstecken? Es gibt so viele Spielarten. Aber hinter diesem Lebenssystem dieser Welt steckt, dass wir versuchen müssen, uns selbst zu sichern. Und wenn wir in relativ gesicherten Verhältnissen sind, fällt es uns, das gebe ich zu, schwer sich vorzustellen, wir sind vor Gott eigentlich tot. Ich habe mich gefragt, welche Menschen in unserer Gesellschaft würden es so unterschreiben, dass sie heute sagen, ja, eigentlich bin ich jetzt schon tot. Und vielleicht sind es wirklich Leute, die Außenseiter sind, die sich selber nicht achten können, die sich selber fertig machen, die sich selber kaputt gehen lassen oder vielleicht helfen, dass sie kaputt gehen durch Süchte, weil sie den Eindruck haben, ganz tief in sich drin, an mir ist nichts Gutes. Das hat mir meine Mutter schon gesagt, das hat mir mein Vater schon gesagt, das hat mir mein Lehrer schon gesagt, das haben mir meine Arbeitgeber gesagt, ich bin ein Versager und eigentlich bin ich nur ein Stück Dreck. Und ich mache auch alles dreckig, ich bin kaputt und ich mache auch alles kaputt, weil ich keine Zukunft habe, weil es niemand gibt, der sich für mich interessiert, weil niemand da ist, der mich liebt. Paulus sagt, ihr wart tot durch eure Fehltritte, durch eure Sünden. Und er macht deutlich, er spricht ja die Epheser an, die auf der anderen Seite schon sind, und sagt, erinnert euch daran, von wo ihr gekommen seid. Erinnert euch daran, mit wie viel Angst ihr gelebt habt, in der Hoffnung, irgendwo gibt es einen Himmel, in den ihr vielleicht kommen könnt. Denkt daran, wie viele Götter ihr versucht habt zu befrieden und gefügig zu machen durch Gaben und Opfer, in der Hoffnung, dass ihr ein Stück Glück vom Leben bekommt. Erinnert euch daran, wie euer Leben war, geprägt und gezeichnet von Angst. Denkt daran. So habt ihr gelebt und das ist die Qualität des Lebens ohne Gott. Das ist die Herrschaft des Bösen in dieser Welt, der den Menschen sozusagen sich selbst vor Augen stellt und ihnen deutlich macht, du musst dich um dich selber kümmern, du musst für dich selbst sorgen, egal wie, such deinen Vorteil, such deinen Vorteil. Paulus schreibt diese Dinge in einer ähnlichen Weise in seinen Briefen an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel will ich uns mal gerne mitnehmen in Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 9. Da schreibt er an die Kolosser, so tötet in euch, was irdisch ist. Und dann beschreibt er die Wirkung dieses Irdischen, dieses sozusagen im Sinne der normalen weltlichen, des weltlichen Lebens. Er beschreibt, was in euch ist, was irdisch ist, was weltlich ist, was dem Herrscher sozusagen des Bösen entspricht, was seinem Wesen entspricht, seiner Gesinnung entspricht. Das ist dann Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst. Als eine Beschreibung. Wenn wir den Galaterbrief nehmen, Galaterbrief Kapitel 5, Abvers 16, da heißt es, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches, das ist nur eine andere Begrifflichkeit an dieser Stelle, nicht befriedigen. Denn das Fleisch begehrt wieder den Geist. Und dann beschreibt er, was dort geschieht. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unlauterkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Zank, Eifersucht, Zorn, Hader, Zwistigkeit, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Schlemmerei und dergleichen. In diesen Tagen feiern wir auf vielen Kanälen, auf vielen unterschiedlichen Ebenen 100 Jahre Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und man sagt so ganz leicht auch gestern, der Attentäter war der Anfang des Ersten Weltkriegs. Das stimmt nicht. Es gab dazwischen eine Zeit von mindestens 4 Wochen, wo alle Mächte die Möglichkeit gehabt hätten, miteinander zu reden und zu deeskalieren. Aber sie haben es nicht gewollt. Jeder hat versucht, den Vorteil zu suchen auf Kosten des anderen. Jeder hat dafür versucht, so wie wir es heute auch erleben. Man redet vom Frieden und schickt zur gleichen Zeit Truppen und Waffen heimlich ins andere Land. Dahinter ist der Geist des Bösen. Es ist dieser Ausdruck von dem, wie die Macht der Finsternis sich in Menschen sozusagen Einfluss verschafft und dadurch Unruhe, Krieg und Not auslöst. Und wenn man einmal lang genug sich reingedacht hat in diese Wirklichkeit des Bösen, wie Dinge in dieser Welt laufen, und man anfängt zu fragen, was könnte denn anders sein? Was macht denn den Unterschied? Wie komme ich denn da raus? Was wäre denn eine Antwort, eine Lösung? Was müsste man denn tun? Als erstes fällt uns ein, es muss alles ganz anders werden. Stimmt, aber wie kommen wir dahin, dass es wirklich anders wird? Und Paulus beschreibt es nun folgendermaßen, ab Vers 4, indem er sagt, Gott aber, ich bin ein Freund dieser kleinen Worte, Gott aber, oder andersrum, aber Gott. Erste Zwischenzäsur ist an dieser Stelle, es gibt einen Gegensatz. Aber Gott. Anders als bisher. Im Gegensatz zu dem, was wir bisher gesagt haben. Im Gegensatz zu dem, was bisher sozusagen Reich der Finsternis ist. Aber Gott. Es gibt noch einen anderen, der handelt. Aber Gott. Und jetzt wird dieser Gott beschrieben, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, die wir gesungen haben, oder der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, wow, das entscheidende Stichwort ist, hat um seiner großen Liebe willen. Es gibt ein Lied von einem englischen Künstler, das heißt Love Conquers All. Liebe besiegt alles. Und er singt es mit einer großen Hingabe. Liebe besiegt alles. Liebe macht den Unterschied. Liebe macht die andere Richtung aus. Gott in seinem großen Erbarmen hat um seiner großen Liebe willen. Nun könnte man sagen, ja, Gott hat Liebe, der fühlt sich wohl, der liebt den Himmel und die Engel und da ist halt Liebe im Himmel und wenn, vielleicht kommen wir da mal hin. Nein, es heißt hier, mit der großen Liebe, die Gott eigen ist, mit der Warmherzigkeit, mit der Barmherzigkeit, das hängt zusammensprachlich, mit seiner großen, warmen, menschenfreundlichen Liebe, die sein Herz bewegt, mit der er uns liebte. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns liebte, auch uns mit Christus lebendig gemacht. Gott liebt den Menschen. Gott ist verliebt in die Menschen, in seine Geschöpfe. Und ihn bewegt große Warmherzigkeit und große Liebe. Und es drängt ihn, diese Liebe mitzuteilen. Ich erinnere euch einfach nur an die Zeiten, ich hoffe, sie sind noch nicht weit hinter euch und ihr seid noch mittendrin. Wenn man liebt und verliebt ist, will man mit dem anderen zusammen sein. Wer liebt, sucht den anderen. Was wir lieben, tragen wir im Herzen. Wir können es auf Dinge, auf Sachen beziehen, wir können es auf Personen beziehen. Menschen, die wir lieben, die haben wir im Herzen, an die denken wir. Es gehört zu den schönsten Erlebnissen und Erfahrungen meines Lebens als Vater, dass Kinder manchmal so reinliefen, als sie klein waren, vom Spielen ihr Spiel unterbrachen, reinkamen, mein Bein höher, kamen sie nicht, mein Bein umklammerten und sagten, Vati, ich hab dich lieb. Und dann waren sie wieder weg. War auch gut so, ich musste mir die Träne aus dem Knopfloch drücken. Menschen, die wir lieb haben, zu denen wollen wir. Gott ist ein Gott, der liebt und der die Menschen liebt. Und der, und das ist interessant, was Paulus hier deutlich macht, der sich nicht abstoßen lässt von dem, wie Menschen von Schuld und Sünde gezeichnet sind. Und da haben wir manchmal noch einen weiten Weg vor uns. Aber Gott lässt sich davon nicht schocken. Gott lässt sich davon nicht abbringen, sondern mit seiner großen Liebe und mit seinem Erbarmen zieht es ihn zu den Menschen, um sie aus dem Schutt, aus dem Dreck, aus dem Elend herauszuholen, in dem sie mit ihrem eigenen Leben stecken. Er hat uns, Jetzt sagt das noch einmal, die wir tot waren durch unsere Übertretungen. Wir waren eigentlich tot. Wir waren eigentlich vom Tod gezeichnet. Wer Asterix liest, Asterix und Obelix liest, kennt diese Bezeichnung, dass dann, das einmal heißt, Ave Cäsar, die Todgeweihten grüßen dich. In der großen Arena, wenn dann sozusagen die Sklaven und die Kriegsgefangenen den Löwen vorgeworfen wurden oder wenn sie im Grunde genommen als Gladiatoren ausgebildet waren und sie wussten, hier kommt eigentlich nur mit Gnade, aber darauf kann man sich nicht berufen. Wir wissen es nicht. Vielleicht überlebt einer heute in der Gladiatorenrunde, vielleicht überlebt einer von den vielleicht 60, 70, 80 oder 100 Gladiatoren, die antreten mussten an einem Tag. Vielleicht überlebt einer. Alle anderen wussten, jeder von uns wird sterben. Die Frage ist wann und die Frage ist wie. Die Todgeweihten grüßen dich. Sie waren schon tot. Sie wussten, eigentlich wartet nur der Tod auf uns. Wir, die wir tot waren in unseren Sünden, waren und sind so ähnlich drauf. Mit Christus hat er uns aber zusammen lebendig gemacht. Wir, die wir tot waren, die wir nichts zu erwarten hatten, wir werden sozusagen getroffen vom Erbarmen Gottes, berührt von der Liebe, die er uns schenkt. Und er sagt, ich möchte, dass du lebendig wirst. Ich will, dass du lebst. Ich will, dass ein neues Leben für dich möglich wird. Und dann schickt er den Epheser nochmal unterstrichen hinterher, aus Gnade also seid ihr gerettet. Gnade bedeutet, wir haben es nicht verdient und dennoch wird es uns zuteil. Ein Gnadengesuch an einen Richter zu schreiben bedeutet, es gibt eine feststehende, juristisch sichere Verurteilung für mich persönlich. Wenn ich mich auf Gnade berufe, dann kann ich nur sagen, ich bitte um Gnade, ich kann es nicht fordern, ich kann es nicht einklagen, ich kann nur darum bitten. Und es ist das Ermessen, in das Ermessen des anderen, des Richters oder des Gouverneurs in den Vereinigten Staaten gestellt, zu unterzeichnen und dem stattzugeben, dass sozusagen das Urteil an mir nicht vollstreckt wird. Aber einen Anspruch darauf habe ich nicht. Paulus sagt, wir sind aus Gnade gerettet. Und er hat uns in Christus Jesus miterweckt. Und nicht nur das, er hat uns nicht nur mit auferweckt zu neuem Leben, sondern er hat uns mitversetzt in die Himmel. Jetzt geht sozusagen, ich hätte beinahe gesagt, der Gaul mit dem Paulus durch. Jetzt ist Paulus bei seinem Lieblingsthema, nämlich zu beschreiben, wie groß und wie mächtig und wie reich. Und also jetzt hält es ihn auch nicht mehr auf der Erde. Jetzt ist das Universum sozusagen klein geworden und er muss raus aus seiner Enge. Und er beschreibt, wir sind mitversetzt in die Himmel, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch sein Erbarmen gegen uns in Christus zu erweisen. Und dann denke ich mal, Paulus, tu mal langsam. Das geht jetzt wieder etwas schnell. Er macht uns deutlich, wisst ihr, ihr seid nicht nur lebendig gemacht. Ihr habt nicht nur irgendwie eine zweite Chance. Da ist mehr passiert. Ihr seid mit Jesus Christus zusammen, das schreibt Paulus nachher bei den Römerbriefen, ihr seid in der Taufe mit Jesus Christus zusammen sozusagen verwachsen und habt Anteil. Das ist ja auch unser Taufritus. Wir werden beerdigt. Und wir stehen mit Christus auf. Wir haben Anteil an dem Auferstehungsleben Jesu Christi. Das ist nicht nur die zweite Chance. Das ist echt neu. Da entsteht ein neuer Mensch vor Gott. Echt neu. Auferweckt mit Christus. Anteil an der Qualität des Lebens, die Jesus als auferstandener Herr hat. Anteil am Geist Gottes, den er uns schenkt. Und dann noch mehr. Und ihr seid, so wie Christus zur Rechten Gottes sitzt, wir sind jetzt schon sozusagen eigentlich mit im Himmel, wir sind nur noch nicht da, aber uns gilt es auch, dass wir mit Jesus Christus zusammen dann im Himmel sein werden. In den kommenden Äonen, in den kommenden Weltzeiten werden wir mit im Himmel sein und dort werden wir sehen, welch unaussprechliche Gnade und Reichtum und Liebe Gott uns geschenkt hat. Kennt ihr das, dass man manchmal schon von Leuten gehört hat, wie schön Orte und Plätze sind? Und man begibt sich dann dorthin, weil man gehört hat, wie schön Venedig ist und Rom oder einmal nach Barcelona in die Kathedrale oder man muss einmal im Louvre oder einmal in Paris unter dem Eiffelturm und ach, oder einmal irgendwo in Nordirland an der Küste, an dem Meer stehen mit den Basaltblöcken unter sich. Ach, das sind so. Und dann entdeckt man, wenn man dort ist, wenn man selbst dort ist, ist noch schöner. Kein Wort kann es beschreiben. Warum? Weil man mit seinen eigenen Emotionen, weil man mit sich selbst an dem Ort ist, weil man selber jetzt spürt, weil man selber sieht, weil man selber erlebt. Und Paulus will die Epheser gewinnen und sagen, im Himmel, ich kann es euch nur beschreiben, wenn wir im Himmel sind, wenn wir dann bei Christus sind, mit Gott zusammen im Himmel und wir diesen überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, den er uns gezeigt hat, sehen, verstehen und erfahren und genießen und ach, das ist, wow, das ist großartig. Himmlisch, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich himmlisch. Und dann kommt er wieder zur Landung. Paulus setzt an und sagt, durch Gnade seid ihr gerettet. Also, bildet euch nichts ein, wenn ihr jetzt gerettet seid. Es ist unverdient geschenkt. Durch Gnade seid ihr errettet. Aufgrund des Glaubens. Weil ihr glaubt, dass Jesus Christus für euch und für uns gestorben ist. Deshalb gilt dieses Angebot Gottes in Jesus für euch. Und manche Pfiffige haben schon gleich gedacht, also Paulus, also wer glaubt jetzt? Glaubst du oder glaub ich? Also wenn ich glaub, dann sagt Paulus, dass du glauben kannst, ist eigentlich auch Geschenk von Gott. Nicht willkürlich, sondern da, wo ich zum Glauben gekommen bin und rückblickend mein Leben anschaue, muss ich sagen, im Nachgang, wenn ich ehrlich bin, ich bin dankbar. Ich verstehe es nicht, warum es mir damals möglich war, diese Entscheidung zu treffen, aber ich bin heute dankbar, dass ich sie getroffen habe. Und Paulus würde sagen, das geschieht nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken seid ihr gerecht geworden. Niemand ist aus Werken gerecht geworden, damit keiner sich rühme, sondern alle Ehre bei Gott ist. Wir sind sein Gebilde, sagt er, geschaffen in Jesus Christus. Wer an Jesus Christus glaubt, wird durch die Gnade Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes zu einer neuen Kreatur. Es ist wirklich neu, das konnte vorher so gar nicht sein. Es ist neu, richtig, echt neu. Und dann sagt er, wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus bestellt hat, damit wir darin wandeln. Haha. Der Rest des Briefes entfaltet das noch auf sehr unterschiedliche Weise von Paulus, dass er sagt, wir sind erlöst auf ein Ziel zu. Wir sind erlöst mit einem bestimmten Zweck. Wir sind gerettet und gerecht gemacht, so sagt er es hier, damit wir wandeln in Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat. Wir können in zweierlei Weisen, wenn wir so wollen, die Werke unterscheiden. Das eine, es gilt in dieser Glaubenswirklichkeit des Heils zu leben, das, was Gott in Jesus Christus uns vorbereitet hat. Teilzuhaben am Abendmahl, teilzuhaben an der Gemeinschaft, Teil zu sein einer Gemeinde, in der Gemeinschaft verankert und verwurzelt zu sein, Anteil zu haben am Lesen des Wortes Gottes, Anteil zu haben an Gebet und Gesang, Anteil zu haben an der Gemeinschaft miteinander, untereinander und vor Gott. Werke, die Gott vorbereitet hat. Wir dürfen darin wandeln mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir dürfen sie gebrauchen, einander damit dienen und unsere Berufung entdecken. Werke, die Gott vorbereitet hat. Alle die Dinge der Glaubenswirklichkeit, der Heilswirklichkeit in Jesus. Und, da sollten wir nur nicht zu schnell hinkommen, aber eben auch in unserer Alltagsgesinnung, in unserer Alltagswirklichkeit zu entdecken. Hier hat Gott Türen aufgemacht, Dinge gefügt und geführt, damit wir darin leben und wandeln. Nun ist eine Gefährdung von uns oft an dieser Stelle, dass wir glauben, es gibt einen Plan A und nur einen Plan A und den müssen wir erfüllen. Und wenn wir den verpassen, fallen wir aus der Herrlichkeit raus. Das ist eigentlich ein bisschen Unsinn. Paulus steht eher vor Augen, es geht darum, dass wir in unserer Alltagsgesinnung, in der Gesinnung Jesu unterwegs sind, dass wir in den Werken, die Gott vorbereitet hat, in der Gesinnung Jesu unterwegs sind und unser Leben aus der Hand Gottes nehmen und gestalten. Mit dem Kompass der Liebe und der Barmherzigkeit in unserem Herzen. Dass wir uns wie Gott auch dafür interessieren und darin wachsen und darin stark werden, Menschen mit den Augen der Liebe Gottes und dem Erbarmen Gottes zu sehen. Echt neu. Das ist der Titel von der Predigt heute und ich möchte uns die Augen an dieser Stelle einfach noch einmal schärfen und uns gewinnen für die Freude, die der Paulus hier in seinen Worten reinlegt. Das, was wir erleben können und was wir miteinander erfahren können, wäre ohne die Liebe und das Erbarmen Gottes nicht möglich. Und das, was Gott in uns aufgetan hat, in Christus Jesus, gilt es miteinander zu entdecken und vertieft einzuüben und zu lernen. Das neue Leben in Christus ist etwas, das werden wir auch in den nächsten Predigten noch erleben, ist etwas, das wir entdecken können, das wir lernen dürfen, das wir verstehen müssen, das wir einüben, anwenden und umsetzen können, das uns mal mehr und mal weniger gelingt. Aber über all dem steht Gottes Zusage, ich liebe dich. Mein Erbarmen ist für dich. Du bist mein Kind. Du bist erlöst, du gehörst zu mir. Und weil das so ist, darfst du bei mir und mit mir lernen, in dieser neuen Wirklichkeit zu leben. Amen.